Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist, auch wenn das Wetter heute in Spanien nicht besonders gut war, es ist Vuelta unvermeidlicherweise noch immer. Und das ist dann Sonntagabend der Grund, weswegen sich der Thomas und ich fernmündlich uns zusammengeschlossen haben, um das Geschehen der letzten vier Tage zu besprechen. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
So, frisch von der Arbeit noch nach Hause gestiefelt und jetzt kann es direkt weitergehen mit Sport. So kann das, was für ein Lebenswandel.
Quasi gerast.
Gerast mit dem Fahrrad oder mit dem Bus?
Nee, mit dem Fahrrad.
Okay, zum Glück ist nichts passiert. Wie man in den letzten Tagen gesehen hat, kann da ja eigentlich nichts passieren, auch heute. Wir hatten zuletzt uns zusammengeschlossen am vergangenen Mittwoch. Das war die 5. Etappe, um mal kurz nochmal den Zwischenstand von dort wiederzugeben. Miguel Ángel López war Gesamtführender, 14 Sekunden vor Primož Roglič, vor Nairo Quintana, Valverde, Nicolas Roach, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, der Mann mit dem kleinen Fahrrad, und Rafael Majka, und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, obwohl er ja heute noch Bedeutung hat, genau, Pogacar.
Mhm.
So sah Vico Kellermann, nicht zu vergessen, vom Team Sunweb auf Platz 10. So stand es am Mittwochabend in die Bücher geschrieben und es war dann die Zeit für den Donnerstag. Etappe mit so, ja, doch, es war eine Bergankunft, ne? kann man durchaus so sagen.
Ja, eine Bergankunft.
Oder großer Hügel.
Geht so durch.
Ja, so hat man es jedenfalls wahrscheinlich in die Bücher geschrieben. Und es war ein Tag, wo wir jetzt vorher gesagt haben, das wird mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie so diese Grand Tour entscheiden. Also Ausreißergruppe. Hattest du nicht in den Raum geworfen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, wir können den Donnerstag erst vorhersagen, wenn wir den Mittwoch kannten dann den Mittwoch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was wir für den Donnerstag vorhergesagt haben. Ich glaube eher so Ausreißergeschichte.
Ja, ich hatte so gesagt, Thomas de Rent.
Thomas Rent, genau, das war's. Tag. Aber was? Nicht ganz, aber doch ähnlich.
Ja gut, er hat es am Ende nicht gemacht, aber es waren dann doch wieder Ausreißer, die die ganze Geschichte unter sich ausgemacht haben. Und ja, nachdem sein Bruder José Herrada am Vortag es nicht geschafft hat zu gewinnen, hat Jesús Herrada sich den Sieg gesichert.
Ja, war eine relativ große Ausreißergruppe von Anfang an. Ich glaube 11 Leute, die losgestiefelt sind. Und ich fand jetzt, also aus das vielleicht Erwähnenswerteste von diesem Tag ist natürlich, dass Urán und wer war der? Nicolas Roach bei Stürzen sich so schlimm hingelegt haben, dass sie an dem Tag die Rundfahrt beenden mussten. Ärgerlich. Also
es hat sehr, sehr viele prominente Namen in diesem Sturz getroffen. Also Urán, ja, beispielsweise auch Davide Formolo. Später dann ist auch noch
Van Garderen.
TJ Van Garderen zu Fall gekommen, aber eigentlich durch eigenes Verschulden. Also der ist einfach geradeaus in der Kurve in den Busch reingefahren. Ja. Also ist diese Sturzserie von TJ Van Garderen setzt sich auch bei der Vuelta fort.
Ein Arbeitskollege, Grüße an dieser Stelle, meinte darauf kommentierend, TJ Van Garderen sollte eigentlich, für den wäre sowas wie diese Home-Trainer-Meisterschaften wie gemacht, einfach nur stumpf Watt treten und sonst kein Lenken und nichts und weiter, das wäre genau das Richtige für ihn. Phil Bauhaus wird wahrscheinlich, ja nee, okay, das war jetzt von der Zeitabstand noch in Ordnung. Ja, aber nur also Urán ist rausgegangen, dann Nicolas Roach rausgegangen und TJ Van Garderen auch später. Für mich ein bisschen bedauerlich, ne? Ich hatte ja Urán so ein bisschen als den auf dem Papier, dem ich die Daumen drücken wollte. Fand ich jetzt sehr bedauerlich, aber was will man machen? Insgesamt, was ich noch interessant fand, ich weiß nicht, ob du die Schlussszene noch oder die letzten paar Meter im Kopf hast, als Herrada und Dylan Teuns so nebeneinander, mehr oder minder nebeneinander, die sind ja quasi ins Ziel fast gemeinsam gekommen, hatte ich einmal so den Eindruck, dass Dylan Teuns so nach rechts guckte, in dem Moment, als Herrada angegriffen hat, guckte Dylan Teuns nach rechts und Herrada fährt links an ihm vorbei und ich hatte so im ersten Moment, der kriegt das gar nicht mit, der war glaube ich schon so jenseits von allem, körperlich. Der
hat dann ja, aber gut, für Dylan Teuns ging es ja um das Liedertrikot, das zwischen ihm und David de la Cruz, der auch in der Ausreißergruppe war, zur Disposition stand. Und de la Cruz war, glaube ich, um 4 Sekunden besser platziert als Torrens und somit musste der unbedingt de la Cruz abhängen und hat dann so viel in diesem Spitzenduo mit Jesús Herrada investiert, dass Herrada die ganze Zeit nur am Hinterrad gefahren ist und dann noch relativ frisch war und Dylan Torrens mühelos fast abhängen konnte.
Ja, klar. Aber das sah so aus, als würde er gar nicht mitkriegen, dass er da gerade übersprintet ist jetzt. War ihm auch egal, ne? Das war ja gar nicht sein Main Goal, irgendwie die Etappe abzuschießen. Aber das fand ich schon sehr, sehr. Ja, man hat dem Fahrer trotz riesiger Sonnenbrille angesehen, dass der wirklich all in da gerade geht und dass da nichts mehr zu holen ist. Also dass der wirklich komplett am Limit war. Ja, und dementsprechend auch, glaube ich, dass am Ende des Tages beide sehr zufrieden waren. Ne? Also Jesús Herrada mit dem Cofidis-Etappensieg und Dylan Teuns, indem er einfach mal das rote Trikot geholt hat. Vor de la Cruz, wie du eben schon erwähnt hast. Alle zufrieden, alle glücklich, möchte man behaupten.
Ja, aber auch hier wieder das Team Ineos. Also dieses ganz merkwürdige Auftritt bei der Rundfahrt. Die fahren unter ferner Liefen, also jenseits ihrer Ansprüche.
Aber irgendwo war sie ja mal, hatten sie auch Kritik vom Veranstalter bekommen und hatten dann am nächsten Tag direkt irgendwie jemanden in der Ausreißergruppe mit. Also ich glaube, die Ansage, die ja bekommen haben vom Veranstalter, die wird wohl, ja, die wird schon irgendwie fruchten, ne? Oder die wird schon dazu führen, dass sie sich nochmal ab und an da
ein bisschen. Aber man muss zu ihrer Verteidigung ja sagen, sie sind es ja auch nicht gewohnt auszureißen. Also die müssen sich ja auch erstmal umstellen.
Ja, das ist Verteidiger sonst, ne? Ja, okay. Wenn es eine Fußballmannschaft wäre, wären es 10 Verteidiger und ein Torwart. Ja, Gesamtklassement an diesem Tag, dann am Donnerstag, Dylan Teuns, David de la Cruz, Miguel Angel Lopez, Primož Roglič, Quintana, Robert Kiss, Hissing hat noch einen Sprung nach vorne gemacht. Aber ansonsten hat es sich da zwischen den, ich sag mal, Gesamtklassements-Spezialisten immer noch nicht sehr viel getan. Zumindest nicht an diesem Tag. Und können wir eigentlich direkt zu Freitag gehen, ohne dass jetzt allzu hektisch werden soll. Aber mehr ist dann zu diesem Tag, finde ich, auch nicht zu sagen.
Nö, Etappe Nummer 7. Onda Mas de la Costa, 183,2 Kilometer und eine sehr, sehr steile Bergankunft auf so einer Betonpiste.
Und da hattest du vorhergesagt, das könnte so ein Tag für Valverde werden. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, das scheint mir vielleicht ein bisschen zu lang für ihn zu sein. Und ja, wie soll man sagen, also nützt ja nichts dran rumzureden, du hattest einfach recht, Valverde hat den Etappensieg an dem Tag sich geholt. Und man hat auch an dem Tag, wie ich finde, vor allen Dingen nach dem Rausfall jetzt von, okay, Van Garderen hätte ich jetzt nicht zum Favoritenkreis, aber Uran, Roach, schon so gesehen, alles klar, es wird sich wohl oder auf diese 4 mit hoher Wahrscheinlichkeit
fokussieren,
konzentrieren.
Ja, also 2 Ausreißer, Philippe Gilbert und Sergio Luis Henao, die konnten sich recht lange da vorne halten, aber im Prinzip hat sich alles auf diese letzten 4 Kilometer, auf diese steile Wand fokussiert und ja, also ich war ein bisschen überrascht, so auch wieder die Taktik von Movistar. Quintana hat da total früh angegriffen und immer wieder attackiert, zwischendurch war Valverde dann auch mal abgehängt, da hat das geschafft und ja, aber zum Schluss, klar, in so einer Wand, wenn du Valverde da auf die letzten 500 Meter mitschleppst, ist der immer noch in der Lage zu sprinten.
Ja, immer noch in der Lage, trifft es genau richtig, ne? Und Thema Movistar und Taktik werden wir heute, glaube ich, noch mal an anderer Stelle ausführlich besprechen können. Hat mich, also ich hätte es ihm ehrlich, dem alten Mann, ehrlich gesagt, fast nicht mehr zugetraut. Aber es ist sehr, 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 wie soll man sagen, out of everything, was Valverde dann noch zusammenfährt mit seinen 39 Jahren. Primož Roglič hat sich dann an seinen, also Quintana, derjenige, der unten raus am meisten attackiert hat, war dann hinterher derjenige, der von den 4 sozusagen den letzten Platz eingenommen hat, was ich auch irgendwie, also ich dachte im ersten Moment, es könnte ja auch sein, also ich weiß nicht, zu irgendeinem Zeitpunkt wurde ja auch mal ausgerufen, dass Valverde jetzt der Kapitän wäre. Und das wäre ja dieser Taktik entsprechend dann gar nicht so dumm gewesen, ne? Also ein Quintana.
Klar, letzten Endes kann man sagen, Quintana hat für Valverde gearbeitet. Mhm. Aber, wenn man es positiv hindrehen will.
Genau.
Aber es war halt auch kein Quintana-Berg.
Nee. Also, aber Aber man ist es, man als, also zumindest wer nicht da abends oder morgens beim Frühstückstisch mit dabei sitzt, war ja trotzdem irgendwie nicht klar, wer von denen jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt noch so richtig der Kapitän ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute schon so richtig klar ist. Oder nicht, vielleicht sogar mit noch mehr Fragezeichen zu versehen ist. Weil irgendwie war das schon eine komische Angelegenheit. Roglic finde ich bärenstark, ne? Also aber auch, wie du es, glaube ich, vorletztes Mal schon gesagt hast, hat jetzt nicht den, wie soll man sagen, den offensivsten Stil und auch nicht unbedingt den Stil, den man vielleicht so als Fan gerne sieht.
Ne? Nee, also habe ich beim letzten Mal schon gesagt, der ist eher auf Verteidigung bedacht als auf Angriff und ja, wenn man offensiven Radsport mag, dann favorisiert man dann doch eher so Fahrer wie Lopez, Quintana oder Valverde.
Und dementsprechend, also er ist so ein Verteidiger im besten Froome-Stil. Und naja, warten wir mal ab, also wozu das jetzt führt. Ne? Also, aber das können wir vielleicht in der Vorschau besser thematisieren. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, also für Valverde, dass er da nochmal.
Ja, und an dem Tag, Miguel Angel Lopez hat das Trikot schon wieder zurückgeholt.
Ja. Das ist, ich glaube, der hat immer, die haben nicht genug Waschmaschinen mit dabei bei Astana. Und deswegen muss er jeden zweiten Tag mal ein anderes Trikot tragen.
Kriegt jedes Mal neues.
Ja, nee, der zieht das rote Trikot dann an, ne? Und dann gibt er das wieder am nächsten Tag ab, dem nächsten, und kann dann sein gewaschenes Astana-Trikot wieder anziehen. Und das muss dann am nächsten Tag in die Wäsche, deswegen braucht er dann wieder ein rotes Trikot.
Ne? Achso, du meinst, der Dylan Tönz hat es für ihn gewaschen.
Ja, genau.
Ich glaube, der ist ein paar Zentimeter größer.
Ja, das darfst du nicht so eng sehen. Das kann sie sich in die Hose stecken. Ja, aber das ist auch, ich habe irgendwo im Interview gelesen, dass Lopez gesagt hat, naja, egal, ob du jetzt das Trikot hast oder nicht, das Entscheidende ist ja, dass du irgendwie aufmerksam fährst und aufmerksam bist. Und das stimmt ja in gewisser Hinsicht schon. Ne, ob er jetzt das rote Trikot, er muss ja genauso auf die anderen achten, wenn er, ob er das rote Trikot hat oder nicht. Ne? Also er kann jetzt, ob er im roten Trikot im Quintana hinterher fährt oder in seinem gewohnten Astana-Trikot, dem Valverde hinterher stiefelt, das macht ja
klar. Das Problem ist sonst immer nur, dass deine Mannschaft die Last des Rennens tragen muss, wenn du das Trikot hast. Also du musst die Ausreißergruppen kontrollieren und auch diese Anfangsphasen der Rennen, was der Mannschaft viele Kräfte kostet.
Ja, und so ist das vielleicht auch so eine Art Spartaktik. Andererseits kannst du halt mit als bestimmter Fahrer oder als bestimmtes Team natürlich vielleicht noch eher ja, das Rennen so gestalten, wie es für dich angenehmer ist oder das Tempo vorlegen, wie es für dich genehm ist. Ne? Aber diese Abwägung zwischen diesen beiden Sachen, das werden die bei Astana schon gut vornehmen, beziehungsweise sich da was bei gedacht haben, wie sie es machen. Und was dabei gedacht haben, wie sie es machen, haben sich wahrscheinlich auch die Fahrer, die dann am darauffolgenden gestrigen Samstag unterwegs waren. Und ja, am Samstag, schöne Überraschung. Also kann man nicht anders sagen. War wieder eine Etappe, wo wir, glaube ich, auch relativ sicher, ach so, Entschuldigung, wir müssen natürlich nochmal das Gesamtklassement vielleicht sagen nach dieser Etappe. Siebte Etappe, also Miguel Angel Lopez wieder im roten Trikot, Primož Roglič auf 2, Valverde 3, Quintana 4, Rafael Majka, der vierte hinter diesen ersten vier, nee, der erste hinter den, also der fünfte, der erste nicht in dieser Gruppe vorne war, vom Team Bora auf Platz 5. Wie spricht man den Vornamen aus? Ich weiß nur, Pogacar Tadej? Mhm. Tadej Pogacar auf Platz 6, Chaves auf 7, Bennett, George Bennett 8, Kelderman 9 und Fabio Aru, der sehr unauffällig fährt, auf Platz 10. Juti, also dann kommen wir endlich zu der Etappe Nummer 8.
Ja, die Samstagsetappe war ja von diesen Etappen jetzt am Wochenende oder generell Ende der ersten Woche die vermeintlich leichteste. Es gab dann nur kurz vor Schluss so ein Zweitkategorieberg und ja, der Tag war geprägt vom Regen und von einer großen Ausreißergruppe.
Genau, es hatten sich so, ich meine am Anfang waren es so 20, 30 Fahrer, irgendwie so ein richtig dickes Ding, abgesetzt, die dann natürlich, wie sowas immer ist, so langsam ausfasern und weniger werden, aber es war am Ende, als es auf die Zielkarte ging, immer noch eine Gruppe von rund 14 Fahrern. Und da waren jetzt auch, da war nicht nur Kanonenfutter dabei, ne? Also da war auch Sergio Henao, Stelix Stryba.
Nö, und vor allem, wenn man mal guckt, wer davon wie endschnell ist, also ein Tosh van der Sande und ein Aramburu, die können schon durchaus sprinten und die musst du erstmal so auch schlagen.
Ja. Und dann, also, ne, man hat sich das so angeguckt und ich hatte da echt wirklich, also ich hatte da jetzt keinen, wo ich sofort gesagt hätte, alles klar, das ist jetzt für mich der Favorit. Und umso größer die Überraschung als nicht, ich sag mal, nicht als klassischen Sprint aufgezogen, sondern eher so eine Attacke kurz vor Ziel von Nikias Arndt und der das dann auch durchgezogen hat. Also der hat vermeintlich zu früh für einen Sprint, aber angesetzt, aber hatte doch so eine Geschwindigkeit und so eine Grundfitness noch und so viel Kraft in den Beinen, dass er mit dieser Attacke, ich würde jetzt mal schätzen, so 250, 300 vor Ziel, als sich noch nicht so richtig die Sprintzüge formiert hatten.
Ja, es war auch scheinbar recht rutschig auf dieser Zielgeraden und er ist da komplett im Sitzen durchgesprintet.
Er ist ja jetzt auch kein absolutes Leichtgewicht, ne? Also jetzt nicht so typisch kleiner, leichter Fahrer, sondern mit seinen 1,88 ein ordentlicher Kerl, ich wollte nicht Brocken sagen. An dieser Stelle erwähne ich immer wieder gerne, wenn es um Nikias Arndt geht, dass ich mal mit einem Arbeitskollegen damals nach England geflogen sind für einen Job und er am Flughafen noch meinte, guck mal, ist doch, wer ist das denn? Und das war er damals, was für welches Team ist er denn da gefahren vorher? Ich glaube Giant Alpecin war das, Giant Alpecin Zeiten noch. Also komplett in Montur und der flog dann mit uns zusammen nach Manchester und saß auch in der Maschine hinter uns und wir haben ihn dann beim Rausgehen dann, also auch so ganz alleine, also jetzt nicht irgendwie Entourage oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Fahrer oder andere Menschen dabei und dann haben wir am Ende auch angesprochen, so, ne, ach übrigens hier, wir sind auch Radsportfans und so weiter, was machst du denn hier? Du so, ja. Und er war sehr, sehr freundlich, zugänglich und haben ihm dann noch viel Glück gewünscht und so weiter und so fort. Also ganz ein netter Kerl.
Und was ich zu Nikias Arndt auch immer wieder sage, er kommt aus Buchholz in der Nordheide, das direkt bei mir in der Heimat ist.
Da werden Radsportler geboren wie woanders die Fußballer. Oder so ähnlich. Es ist Sonntagabend und, sehr spät.
Ja, aber das kann einen ja in gewisser Weise schon stolz machen.
Ja, klar.
Und er ist, glaube ich, seit John Degenkolb jetzt der erste deutsche Vuelta-Etappensieger wieder, der, glaube ich, 2015 letztmals ein Deutscher die Etappe abgeschossen hat.
Das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber klingt mehr als plausibel für mich. Ja, und auch schon lange dabei, ne? Also jetzt irgendwie.
Ja, und er kommt seinem Ziel ja immer näher. Er möchte bei jeder Grand Tour eine Etappe gewinnen. Beim Giro hat er damals die Etappe gewonnen nach der Disqualifikation von Nizzolo, was glaube ich, auf der letzten Etappe damals 2016. Und jetzt bei der Vuelta eine Etappe gewonnen. Bei der Tour war er schon nahe dran. Also wenn sich viele dran erinnern, da auf dieser einen Überführungsetappe, wo er sich nur von Edvald Boasson-Hagen oder in so einem Kreisverkehr 1000 Meter vom Ziel aufs Glatteis hat führen lassen. Ansonsten hätte er auch gute Chancen gehabt.
Traue ich ihm auch durchaus zu, dass das noch geschehen wird irgendwie. Bei so einer richtig schweren Tour, wo am Ende auch nicht mehr alle Sprinter mit dabei sind und er aus einer Ausreißergruppe.
Ja, er mag so mittelschweres Terrain, wo er sich in Ausreißergruppen begeben kann und dann die Dinger im Sprint abzuschießen. Das kann er gut.
Und man muss auch sagen, er gilt ja bei Team Sunweb so ein bisschen auch als Kapitän de la Route, also als der Fahrer, der so ein bisschen die jungen Pferde im Zaun hält und dabei ist er selber erst 27. Also anscheinend ein sehr vernünftiger Fahrer und eine gute Verlängerung des Arms der Mannschaftsleitung. Und das ist ja auch ein Wert, den ein Fahrer hat und der durchaus dann konnotiert wird von oben. Ja, das war die Etappe von gestern. Ich bin immer noch ein bisschen durcheinander mit den Wochentagen und so weiter.
Ja, und die Favoritengruppe, die hatte mächtig Verspätung, 9 Minuten 24 reingeführt von Omar Freile. Und dementsprechend hatte sich auch im Gesamtklassement, ich sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Miguel Angel Lopez wieder einen Doofen gefunden, dem das Trikot abnimmt. In dem Fall war es Nicolas Hedé, der sich das rote Trikot geholt hat. 2 Minuten 21 vor Dylan Tönes, der da auch wieder nach vorne gesprungen ist und dann 3:01 vor Miguel Angel Lopez und dem Rest vom Schützenfest.
Genau, da hatte sich dann kaum etwas getan. Also es ist so, der ein oder andere Fahrer ist noch nach vorne gesprungen sozusagen. Wir hatten dann auf einmal einen Karl Friedrich Hagen noch auf Platz 7 vom Team Lotto Soudal. Das sind sozusagen die Spätfolgen dieser Ausreißerveranstaltung, die da gefahren wurde. Und das sollte aber fürs Gesamtklassement, ich glaube, das war jedem auch klar, der sich das Tableau da angeschaut hat, dass das nur eine temporäre Erscheinung ist. Und man hatte eigentlich schon erwartet, dass am heutigen Sonntag sich das alles wieder auf den Kopf stellen wird. Ja, und das ist dann auch passiert, kann man ruhig so sagen. Ne? Also 94 Kilometer heute die Etappe. Es sollte über, naja, man kann nicht streiten, ob es über 3 Hügel geht oder über 5 Hügel. Sowohl das eine als auch das andere stimmt in irgendeiner Art und Weise, da der letzte Anstieg 3 geteilt war. Und ich weiß nicht, ab wann du gucken konntest oder geguckt hast. Ich bin so eingestiegen, als sie in den letzten Hügel reingefahren sind. Ungefähr.
Ja, ich habe es im Prinzip von Anfang an geguckt mit ein paar Unterbrechungen. Aber
man muss ja gut, noch Mittagspause bei der Arbeit machen, ne?
Nee, ich habe es dann später auch nochmal, Schlussanstieg konnte ich da auch nur mit Unterbrechungen sehen und dann später nochmal, vorhin gerade nochmal so die letzten Kilometer komplett geguckt.
Darf ich jetzt eine Sache klarstellen? Also es gibt ja vielleicht auch Hörer, die uns nicht so regelmäßig hören und vielleicht gar nicht unsere Hintergründe teilweise kennen. Du arbeitest durchaus in einem Umfeld, wo das jetzt keine Überraschung wäre, wenn du diese Etappe während der Arbeit gucken kannst. Ne, das muss man vielleicht mal klarstellen. Nicht, dass du jetzt Rettungssanitäter bist, der auf dem Tablet das nebenher guckt oder so etwas.
Klar, Chauffeur.
Ja, genau. Taxi. Ich bin Taxifahrer, ich habe die ganze Etappe auf der Fahrt geguckt, gar kein Problem. Ja, Entschuldigung.
Ja, also das Problem war auf dieser Etappe, oder ja, wie schon am Vortag, das Wetter, weil es im Finale geregnet hat und es gab in dieser, wie du gerade schon erwähnt hast, im Prinzip dreiteiligen Schlusssteigung, ja, so eine Art Gravel-Sterrato-Passage, wo es eine unbefestigte Straße gab und ja, da gab es dann zwischenzeitlich mal auch gar keine Bilder mehr des Fernsehens, was aber sehr schade war, weil da so im Prinzip die Entscheidung abgegangen ist, also Lopez. So,
hatten wir nicht in einer letzten Sendung gesagt, bis dato hatten wir mit solchen Passagen immer Glück, weil es gab keine technischen Defekte oder ähnliches, die in solchen Passagen das Tableau irgendwie beeinflusst haben. Ja, diese Passagen hatten jetzt mal abgesehen von ihrem optischen Wert vielleicht nur marginal Einfluss darauf, wie so ein Ergebnis dann ausgegangen ist. Und ja, jetzt haben wir den Salat, sag ich mal, etwas übertrieben. Ne? Weil auch heute hatte es, finde ich zumindest, doch einen deutlichen Einfluss darauf, wie die Etappe ausgegangen ist.
Ja, die Astana-Mannschaft hatte das sehr gut eingefädelt. Die hatten die Leute vorne und dann ist dementsprechend auch Lopez rechtzeitig seine Attacke gefahren, hat da 2 Leute aufgefahren, Isagiro und Fuglsang, und war dann schon weg von der Favoritengruppe, so 30 Sekunden circa. Und ja, was man aber im Fernsehen nicht sah, dass er da irgendwo mittendrin gestürzt sein muss und seinen Vorsprung dann wieder eingebüßt hat. Aber ja, danach, als das Fernsehsignal dann wieder da war, war dann plötzlich auch Roglic abgehängt von Valverde und Quintana und es war alles, also ja, wie so ein wilder Hühnerhaufen durcheinander gewürfelt.
Alles auf den Kopf gestellt, weil der Pogacar war auf einmal vorne mit Soler. Soler war, glaube ich, noch vor Pogacar, ne? Zu dem Zeitpunkt.
Der war ganz vorne, ja.
Ja. Ne, also Soler auf einmal ganz vorne, der aus einer Ausreißergruppe von vorher noch übrig geblieben war. Pogacar, der eigentlich in dieser Gruppe der Leader mit dabei war, war auf einmal alleine dahinter. Und vielleicht, das habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen, aber das habe ich später, wurde es zumindest im Fernsehen so kommentiert und gesehen, dass Roglic sah eigentlich noch ganz normal aus, nicht, dass ich jetzt hier das durcheinander warf. Roglic hatte wohl auch am linken Arm irgendwelche Blutspuren. Also den muss es wahrscheinlich auch geschmissen haben, irgendwo auf diesem Gravel. Teil, als es keine Bilder gab. Also im Prinzip kann man da schon sagen, dass das alles durch Wetter und die Straßenverhältnisse dort auf den Kopf gestellt wurde. Ich meine, hätte auch sein können, dass es so gelaufen wäre, wenn das jetzt normale Straße gewesen wäre. Das Wetter wäre einfach auf einmal, wie soll man sagen, erdrutschartig von einer Stelle auf die andere dann schlecht geworden. Aber
ich glaube einfach, dass Miguel Angel Lopez dadurch eine Riesenchance genommen wurde, oder beziehungsweise er ist ja selbst letzten Endes vielleicht auch daran schuld gewesen, das wissen wir ja nicht, für diesen Sturz, also wir wissen ja nicht, wie das resultiert ist, woraus, aber er hatte ja schon einen substanziellen Vorsprung vor den anderen Favoriten und den hätte er mit Sicherheit noch ausgebaut bis ins Ziel, so wie die hinten gefahren sind, weil er war weggefahren und dann, ja, hat Movistar so ein bisschen mit den Nerven von Roglic gespielt. Die haben den da alleine fahren lassen, sind selbst nicht nachgefahren und der hatte auch keine Böcke und dementsprechend ist der Vorsprung rasch angestiegen von Lopez und diese Tendenz hätte sich, denke ich, noch weiter fortgesetzt, wenn nicht dieser Zwischenfall gekommen.
Definitiv. Also ja, also einfach doof. Doof, dass es so gelaufen ist, möchte ich mal sagen.
Aber nichtsdestotrotz war es ja ein super spannendes, also Finale. Also typische Bergankunft haben wir ja lange nicht gesehen.
Ja, und ich würde sagen, spannend ist das eine Adjektiv, was ich benutzt habe. Und ich habe mich auch köstlich amüsiert. Das muss man ja auch sagen. Weil man kann diese Etappe nicht besprechen, ohne nicht mal über das Team Movies da ein bisschen zu sprechen. Folgende Situation. Ich versuche es jetzt so neutral wie möglich zusammenzubringen. Ja, also Soler fährt vorne, ist zweiter hinter, sag mal nochmal schnell den Namen, ich kann mir den Namen nicht merken.
Pogacar.
Zweiter hinter Pogacar. Ist eigentlich auch augenscheinlich ganz gut drauf und man könnte jetzt sich denken, vielleicht fährt er noch ran, überholt ihn sogar, kann sich den Etappensieg holen. Super. Hinten habe ich Valverde und Quintana, die gemeinsam jetzt immer mal wieder ein bisschen attackieren, also nicht so richtig hart, aber ein bisschen, um Roglic aus der Reserve zu locken. Ja, ihr Ziel kann es ja nur sein, vor dem Zeitfahren Zeit rauszuholen auf Roglic, der der deutlich bessere Zeitfahrer ist und so sich vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen was abzuknapsen. So, ob das jetzt Valverde am Ende ist oder Quintana, das ist ja jetzt erstmal gehopst, die gesprungen. Dann attackiert Quintana, fährt weg. Völlig in Ordnung, ne? Also er kommt weg und Roglic wird damit ein bisschen unter Druck gesetzt, versucht es jetzt ein bisschen, kommt aber auch nicht wirklich hinterher, bla bla, Valverde und Quintana Valverde und Roglic so fahren zusammen. Bis dato alles schön, alles gut. Soler wird jetzt gesagt, er soll da hinten bleiben und prügelt auf seinen Oberlenker ein, als wenn das irgendwie der Nachbar wäre, was mit seiner Frau angefangen hat. Also das fand ich schon mal sehr unterhaltsam. Kann ich aus Mannschaftssicht jetzt vielleicht noch ein bisschen verstehen, dass man sagt, okay, aber dann, das macht ja auch nur Sinn, wenn jetzt Quintana der ist, auf den wir setzen möchten, oder?
Ja, also andernfalls hätte man Soler ja auch nicht zurückgepfiffen. Also ja. Ist es immer die Frage, was ist dann wertvoller, der Etappensieg in dem Fall oder die langfristige Planung fürs Gesamtklassement? Und in dem Fall hat man sich für Letzteres entschieden. Will heißen, dass die Teamleitung da irgendwo ja, Quintana irgendwie favorisieren will oder aber auch mit ihm in der Gesamtwertung plant und ja, wie das dann teamintern ist, das muss anders sein, weil
ja, darf ich meine Geschichte weiter so unterbreiten, ja, weil ich habe ja einen ganz langen Spannungsbogen, ja. Also, Soler angepisst bis zum geht nicht mehr, ja, der hat ein Gesicht gezogen, als hätte man ihm mal kurz irgendwie ein paar Glassplitter auf den Sattel gestreut. Fährt dann für lässt sich also zurückfallen, Pogacar überholt ihn. Ja, doch, ne? Soler war ja alleine zu der Zeit vorne. Quintana hängt sich an ihn dran, würde sein vermeintliches Tempo gar nicht mitkommen und relativ kurz ist auf einmal Soler wirklich komplett leer. Also der war so geschafft auf einmal, dass er nicht mehr Quintana weiterführen konnte. Glaubst du, wie viel von deinem hart erwetteten Geld würdest du darauf wetten, dass Soler noch hätte weiterfahren können?
Ne, ist so ausgeschert und hat auch so eine Geste gemacht, ja, bitte Quintana, wenn du jetzt da vorne willst, dann musst du selbst fahren. Also
der war nicht leer, oder?
Der hatte einfach, der hätte Bock, mit Sicherheit oder? Da noch weiterfahren können.
Okay. So, das gehört ja auch so ein Teamgedanke dazu, ja? Also so scheint es um das Team da vorne bestellt zu sein. Richten wir unser Augenmerk mal auf den hinteren Part dieser ganzen Geschichte, die genauso amüsant ist, weil Valverde kam dann auf die Idee, oh, der Quintana stiefelt da vorne weg. Es könnte jetzt sein, dass wenn der einen großen Vorsprung auf mich rausfährt, er der neue Kapitän ist und ich nicht mehr unterstützt werde. Was mache ich da? Ich fahre doch meinem eigenen Mann hinterher. So, aber er kann die Attacke nicht so setzen, dass er Roglic irgendwie distanziert und der nicht mehr im Schlepptau mitnimmt, sondern zieht seinen und den Konkurrenten von Quintana, der vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, eine Minute vor ihm da rumguckt, zieht den Konkurrenten noch mit und führt ihn quasi an seinen eigenen vermeintlichen oder nicht Kapitän oder Co-Kapitän ran, anstatt dass er entweder alles drauf, entweder einmal richtig versucht zu attackieren und wegfährt oder es dann sein lässt. Ich hoffe, du bist noch da. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gerade in Schlaf gequatscht habe. Aber das war doch einfach eine riesen Soap-Opera.
Ja, also mit Sicherheit haben die ein grobes, wie soll man sagen, eine grobe Marschroute wahrscheinlich vorgegeben von der sportlichen Leitung für die Etappe. Aber was die Fahrer daraus machen, ist momentan bei der Movistar-Mannschaft inakzeptabel.
Ja, inakzeptabel ist das richtige Wort, was ich als Mannschaft leite.
Ich weiß auch nicht, ob das von Marc Soler so schlau war, langfristig gesehen, dass er da sich gegen die Teamleitung öffentlich gestellt hat. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er das gemacht, so hätte er zumindest eine Zukunft in der Mannschaft gehabt. Ist ja egal, ob Quintana dann weg ist oder Valverde dann noch da ist. Also für ihn geht es ja um seine eigene Zukunft und das war natürlich absolut blöd, sich da gegen die Teamorder zu stellen. Und ja, Quintana und Valverde, da wird man nicht so richtig schlau draus. Den einen Tag ist der eine besser, den anderen Tag ist der andere besser. Aber letzten Endes muss man sagen, Quintana ist dann doch der Sieger des Tages. Holt Zeit raus, holt sich das rote Trikot, geht 5 Plätze nach vorne in der Gesamtwertung. Ja, und die anderen konnten zumindest noch einigermaßen den Schaden in Grenzen halten.
Dass er jetzt am Ende des Tages der Profiteur des Ganzen ist, ne? Gar keine Frage. Außer dass er jetzt vielleicht intern noch einen Tisch weiter beim Frühstück wegsitzen muss. Aber insgesamt war es also so taktisch. Ich habe da wirklich gesessen vom Fernseher und musste, also laut lachen musste ich nicht, aber ein Schmunzeln hatte ich da schon mehrfach auf den Lippen, als man sich das angeguckt hat, weil das war wirklich Amüsement vom Feinsten, wie ich fand. Also so will ich gerne unterhalten werden bei einer Grand Tour.
Ja, aber es ist so ein bisschen Duplizität der Vuelta zum Giro, weil da hat die Rivalität zwischen Roglic und Nibali das Rennen entschieden und hier sieht es so aus, als könnte vielleicht in den nächsten beiden Wochen die Rivalität zwischen der Movistar-Mannschaft und Roglic einen lachenden Dritten, ich spreche von Miguel Angel Lopez, hervorrufen, der ja ansatzweise ja heute auf dieser Etappe auch schon davon profitiert hat. Also die haben sich belauert, Movistar und Roglic, und Lopez ist vorne, hat Zeit rausgefahren und keiner hat sich verantwortlich dafür gefühlt, dem nachzufahren.
Und ich bewerte die, oder möchte die Etappe heute auch so, also wirklich bewertet sehen, erst am Ende der Vuelta. Also das war auf folgendem Grund. Entweder es wird am Ende zwischen, ich sag jetzt mal, ich möchte ja gar keinen mehr von den beiden benennen, ne? Es wird entweder spannend zwischen Roglic und dem Team Movistar, weil Angel Lopez einfach von dieser Geschichte heute zeitlich, ne, also er kriegt jetzt beim Zeitfahren wahrscheinlich noch einen eingeschenkt. Nicht viel, aber zumindest etwas. Und also ich weiß nicht, wie sehr dieser Verlust von, ich glaube, es waren rund 1,5 Minuten heute, ne? Die er da bekommen hat. Gucken wir mal.
Heute?
Ja, eine Minute. Eine Minute,
ja. Ja, auf Roglic hat er relativ wenig verloren, es waren 13 Sekunden.
Ah, ja, okay. Ja, nee, dann nicht. Also ich dachte heute, ich hatte irgendwie gedacht, das wäre mehr an Zeit gewesen. Aber mein Gedanke war, entweder das ist gut, was da heute passiert, also nur im Sinne der Spannung, ne? Also es ist natürlich für den Lopez nicht gut, dass er gestürzt ist, auf gar keinen Fall. Aber im Sinne der Spannung war das vielleicht gar nicht schlecht, dass Lopez sich da ein bisschen was eingepackt hat und nicht jetzt schon 1,5, 2 Minuten irgendwie rausgefahren ist, weil das sah ja in dem Moment schon so ein bisschen drauf aus, dass das jetzt was richtig Gutes für ihn werden könnte. Oder ich sage in circa 1,5 Wochen oder 2 Wochen dann, schade, dass da an dem Tag er es nicht gefahren ist, weil es jetzt eine Roglic-Show wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen an, auch das werden wir ja gleich noch sehen.
Also für die Radsportfans war es aber eine saugeile Etappe,
ja,
um das mal so zu sagen, weil so wie man sich eigentlich bei so einer Bergankunft oder so einer richtigen Bergetappe wünscht, alle kommen da irgendwie für sich an, es geht hin und her, die Führung wechselt, Angriffe, es wird aus allen Hecken gefeuert und ja, besser geht's eigentlich kaum.
Ja. Also das wünscht man sich so und das war heute auch so, selbst diese Zeit, wo es keine Bilder gab, ne, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ist ja auch etwas, was außergewöhnlich ist. Genauso wie die Etappe bei der Tour, ne, die dann verkürzt wurde und so, das sind so Tage, weswegen man den Radsport liebt, wegen dieser Unvorhersehbarkeiten. Ne? Beim Fußballspiel passiert selten etwas, was so außergewöhnlich und unvorhersehbar ist, finde ich zumindest, wie bei sowas da heute. Und ich,
ja.
Bisschen tut es mir auch leid, dass ich diese Gravel-Passage nicht gesehen hätte. Ich hätte sie gerne gesehen, das war um diesen komischen
Sinn. Man hat es ja ansatzweise kurz gesehen.
Ja, eigentlich so.
Also Ben O'Connor einmal kurz gezeigt wurde, aber ja, das sah schon recht frappierend aus. Aber ja, eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, ein Verlierer des Tages, ganz klar, Esteban Chavez.
Ja.
Da hat man so gesehen, wie man es eigentlich nicht macht. Er hatte eine Panne und dann hat er erst das Fahrrad von einem, weiß gar nicht, welcher Teamkollege das war,
ein Großer bekommen. Auf jeden Fall.
Und dann hat er noch das andere Rad dann von Grmai genommen und der war auf jeden Fall auch größer als er und er konnte halt auf diesen Fahrrädern nicht sitzen, sondern musste die ganze Zeit, ja, wie so ein kleiner Wicht da im Wiegetritt fahren.
Also ich sag mal so, Chavez ist laut den mir vorliegenden Aufzeichnungen 1,64 groß. Wenn ich den Namen sehe, komme ich vielleicht, es war nicht das Rad von Nieve, es war nicht das, was nicht, ja, nee, ich komme doch nicht drauf. Aber wenn er jetzt auf dem Rad von Luca Mess, wie spricht man das, Matchjack gesessen hat mit 1,83, dann hat er auf jeden Fall ein Problem gehabt. Nee, das passte vorne und hinten nicht, ne? Also der ist doch nicht mal auf den Sattel draufgekommen. Und ja, das war einfach Pech. Also, wer weiß, vielleicht wird er dann so der indirekte Helfer oder der außenstehende Helfer dann
noch. Ja, vielleicht war der Teamwagen auch gerade nicht greifbar irgendwie in der Nähe, weil er musste dann die ganze Zeit dahinterherfahren und hat es dann nicht mehr geschafft, zurückzukommen.
Ja, aber definitiv auch ein Bild, dass er nicht sich so übers Bett hängen wird, wie er da auf dem Rad saß, beziehungsweise hing. Hing ist, glaube ich, das richtigere Wort dafür. Ja, schade, ist dann, ich glaube, von Platz, er war ja auch so Top 10 auf Top 10 Kurs. Nochmal ein bisschen zurückgerutscht, mal gucken, was daraus
kommt. Vier Plätze verloren von 10 auf 14.
Ja.
Ja, und in der Gesamtwertung am Ende des Tages auch nochmal alles durcheinander gewürfelt in den Top 10. Quintana jetzt 6 Sekunden vor Roglic, Lopez auf 3, 17 Sekunden Rückstand, dann Valverde 20 Sekunden, Pogacar 1,42, Karl Friedrich Hagen, der sich gut gehalten hat, 1 Minute 46, Platz 7 Nicola Ede noch 2,21, 8 am Rafael Majka 3,22, 9. Wilco Keldermann 3,53 Rückstand und 10. Dylan Tönz mit 4 Minuten 46.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass, ne, mal abgesehen von irgendwelchen schlimmeren Stürzen oder so, ne, also all das, was wir keinem Fahrer, gar keinem Fahrer wünschen, für wie wahrscheinlich hältst du, dass der Sieger nicht jetzt schon unter den Top 4 ist, um mal so rumzufragen?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der aus den Top 4 kommt.
Ja, oder dass da ein anderer noch mit reinkommt, das schließt.
Das halte ich, ja, ich will nicht sagen für ausgeschlossen, aber für extrem unwahrscheinlich, ja, dass da vorne noch einer in diese Phalanx einbricht. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie weit das Team Emirates mit Tadej Pogacar plant. Also man muss sehen, der Junge ist erst 20 Jahre alt und aber auf der anderen Seite ist Fabio Aru heute außer Rang und Traktanten gefallen. Ist, glaube ich, im Gruppetto mit angekommen. Und Pogacar, für mich wäre es sinnvoll, dass er vielleicht 10-12 Tage bei der Grand Tour fährt und man ihn dann rausnimmt. Aber ja, ich hoffe nicht, dass die den durchfahren lassen.
Es hat in Kalifornien die Amgen Tour gewonnen. Jetzt mal so ein bisschen drauf geguckt, das ist mir jetzt kein Fahrrad.
Hat die Algarve-Rundfahrt, also sein erstes Profirennen überhaupt, hat er gleich gewonnen.
Sieht jetzt nach einem verheißungsvollen Talent aus, wie man so schön sagt, aber...
Ja, aber mit 20 Jahren ist er zu jung, um eine Grand Tour durchzufahren.
Ja, gucken wir mal, ne? Also ist letztes Jahr die Tour de l'Avenir gewonnen.
Tour de l'Avenir.
Ja, l'Avenir. Ja, mein Französisch, du kennst es doch. Also ein Fahrrad, den man durchaus in ein paar Jahren da vielleicht weiter von sehen würde. Aber vielleicht denken sich die Emirates auch, mein Gott, was soll's? Wir haben den jetzt, ne, der ist jetzt in meiner Position, dass er der Beste von uns ist. Den traue ich auch alles zu. Aber Pogacar, also ist ein Name, den habe ich, werde ich nicht bereuen, jetzt mal gelernt zu haben, auszusprechen. Sagen wir es doch einfach so, wie es ist.
Machen wir. Ja, und überraschend auch so ein bisschen, dass Nairo Quintana weiterhin das grüne Trikot hat. Das hat er erfolgreich verteidigt vor Primoz Roglic. Nachwuchswertung Miguel Angel Lopez vor Tadej Pogacar. Bergtrikot weiterhin Angel Madrazo. Und ja, die Mannschaftswertung für La Movistar.
Deswegen ist bei dir noch alles in Ordnung. Die haben die Mannschaftswertung und dann ist ja alles gut. Nee, also ich hatte es, glaube ich, schon ganz am Anfang gesagt. Ich erwarte mir da großen Unterhaltungswert von dem Team Movistar. Und
aber wenn wir mal so sagen, wenn die sich nochmal zusammenraufen sollten, dann könnte man da schon, ja, einige taktische Schweinereien anstellen, um die anderen in die Defensive zu drängen.
Das ist ja das Schlimme daran. das ist ja, was du gerade gesagt hast, genau so ist es, wenn die sich mal, wenn die unter einen Hut kommen könnten, ne? Wenn da jetzt mal einer aufsteht am Ruhetag und sagt, pass mal auf, jetzt legen wir das ganzen Scheiß mal beiseite, wir haben gerade die Chance, Quintana das gegen den Roglic gewinnen zu lassen, wir haben auch die Chance, den Valverde gewinnen zu lassen, lass uns das doch jetzt nicht hier durch persönliche Animositäten, Streitereien und der eine gönnt dem anderen die Butter am Brot nicht, einfach kaputt machen lassen. Aber ich befürchte irgendwie, dass das nicht passieren wird. Also ich finde das ja super. Also
persönlich denke ich, dass sich das sowieso irgendwann von selbst erledigen wird, dass Valverde auf irgendeiner schweren Bergetappe dann mal ein paar Minuten bekommt, weil mit 39 Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass der bei der Grand Tour jetzt nochmal aufs Podium fährt.
Ich dachte auch nicht, dass er noch in der Lage ist, das Ding vorgestern abzuschießen. Ich weiß es nicht, ne? Wenn er die volle Unterstützung hat und wenn er sich auf die entscheidenden Situationen konzentrieren kann und nicht arbeiten muss und wenn ihm vielleicht auch mal jemand sagt, nee, nimm jetzt mal ein bisschen raus. Wäre interessant zu sehen, ne? Aber auch Quintana, ich würde mich ja freuen, wenn es dadurch zu einem wirklich Kampf auf Augenhöhe mit Roglic und ja, wahrscheinlich noch Lopez kommen wird. Nur ich glaube, dafür müssten sie sich, also was da heute abgelaufen, also ganz ehrlich, also warum schleppt Valverde bitte Roglic dahin? Warum fühlt sich so leer vorne auf wie ein Kind, dem man den Lolli geklaut hat? Also ich kann es in Teilen verstehen, aber wenn du als Mannschaft ein gemeinsames Ziel hättest, wäre sowohl das eine als auch das andere nicht passiert. Punkt. Und das musst du halt unseren Hut kriegen. Und ich bezweifle, dass die das hinkriegen. Also wir wüsste ich jetzt gerne. Also da bedarf es jetzt wirklich, ich war nicht immer und bin nicht immer uneingeschränkter Fan von ihm, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Jens Vogt, ne, da jetzt abends so am Tisch sitzt und jetzt mal ne, alle zusammenholt und dann mal jedem Einzelnen den Kopf wäscht und sich dann selber auch noch. Und die am Ende sagen, Mensch Jens, sei einfach still. Wir machen es ja, aber hör auf zu reden.
Weißt du, was die Lösung wäre? Die bräuchten einfach Alpecin als Sponsor, dann würden die jedem den Kopf waschen.
Ja, genau. Ne? Jens Vogt würde als Alpecin-Botschafter da reinmachen und sich gegenseitig den Kopf waschen, ja. Und dann vielleicht müsst ihr heute Abend mal ein Bier trinken gehen oder sonst was. Ich weiß es nicht, was man da machen kann als Mannschaftsleitung auch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es wäre einfach verdammt ärgerlich, auch für den Sponsor, ne? Wenn man jetzt so eine Chance, die man da vielleicht hätte, da so einfach verstreichen lässt. Das muss man ja auch mal so sehen. Die kriegen auch Geld dafür, dass sie sich anständig benehmen.
Komisch. Ja, also vielleicht hapert es da auch einfach an Autorität in der Mannschaft. Ich weiß es nicht, wie die in der Teamleitung aufgestellt sind.
Genau, dass da nicht mal, also ich bin nicht uneingeschränkter Fan von ihm. Aber ich möchte nicht wissen, was Patrick Lefebvre heute Abend da veranstalten würde. Nach so einem Tag. Also, da würde ich mir aber die Oropax ins Ohr tun bei der Mannschaftsbesprechung. Weil das wird mir sicher nicht gut ausgehen. Nun ja, nun denn, schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen. Und das machen wir am besten mal in einer kleinen, kompakten Vorschau. Ohne dass wir abgesprochen haben, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, gehe ich mal davon aus, dass wir so irgendwann in der zweiten Wochenhälfte das machen werden. Deswegen wäre es vielleicht ratsam. Etappe Numero, wo sind wir denn nummernmäßig eigentlich? Ich
hab schon 10 kommt jetzt.
10? Bist du sicher?
Mhm.
Ja, du bist sicher. Etappe 10 ist am Dienstag, 36,2 Kilometer Einzelzeitfahren. Gar nicht so einfach, glaube ich, wie es auf dem...
Ja, also das Zeitfahren in Po, wo, glaube ich, auch der Ruhrtag stattfindet, 36,2 Kilometer und die Parallelen zu dem Zeitfahren von der Tour de France sind sehr groß. Also das bei der Tour in Po in diesem Jahr war 27 Kilometer lang und da waren auch so zwei Anstiege dabei, wo man am Anfang dachte, es ist vielleicht gar nicht so schwierig, aber am Ende hat Alaphilippe das Ding abgeschossen und das waren doch ganz schön happige Dinger. Und wenn ich jetzt hier auf das Profil von dem Vuelta-Zeitfahren gucke, da geht's gleich mal vom Start weg, so bummelig 3 Kilometer mit 7% im Schnitt hoch und dann nochmal ein Anstieg, so 2 Kilometer mit 6% und zum Ziel geht es auch nochmal ordentlich hoch. Also ist es jetzt nicht eine reine Angelegenheit für die Rouleure. Also die Bergfahrer haben da durchaus die Chance, den Schaden in Grenzen zu halten.
Und vor allen Dingen, was auch der Fall ist, es ist ja jetzt auch, wenn man sich auf der Karte den Verlauf anguckt, ne, es sind ja auch die durchaus Passagen, wo man wirklich wieder mit vielen Kurven und 90-Grad-Kurven und Haarnadelkurven und so weiter, wo also die Rouleure nicht einfach weiter rollen lassen können, sondern durchaus auch technisches Geschick erforderlich ist. ne, nicht so ein Tony Martin Kopf runter und Gas geben, sondern da auch ab und zu mal den Kopf heben, sonst würde man wie TJ von Garderen im Busch landen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist unserer beiden klar, relativ klarer Favorit Primož Roglič, oder?
Definitiv, ja. Also für das Zeitfahren jetzt schon. Das stellt sich nur die Frage, was kann er da rausfahren, weil das, was er am Ende sich an Vorsprung in diesem Zeitfahren erarbeitet, davon muss er dann den Rest der Vuelta zehren.
Ja, da kommt nichts mehr, das stimmt. Ne? Oder ja, gut verwalten. Ne? Frage ist dann halt, wie gut ist sein Team insgesamt noch? Ne? Und
die sind schon recht stark, also von daher, da mache ich mir eher weniger Sorgen darum. Ja, viel eher ist es, denke ich, ein kleiner Nachteil, dass dieses Zeitfahren in der Mitte der Rundfahrt und nicht gegen Ende ist.
Hm. Ja, ja, klar, sonst hätte sich jemand drauf verlassen können, hätte sich irgendwo hinten drauf.
Weil danach ist es ja kalkulierbar für den Rest, also für die Konkurrenz, was müssen wir rausfahren auf Roglič, und dementsprechend können die halt auch vielleicht das eine oder andere mal taktieren.
Also morgen Roglič-Tag, nicht morgen, Dienstag. Übermorgen, am Dienstag. Wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass am Dienstag er dann im roten Trikot fahren wird, dass Quintana diese 6 Sekunden nur verliert, glaube ich. Glaubt wohl keiner.
Nein, der verliert ordentlich Zeit.
Und dass irgendjemand von hinten noch auf Roglič auffahren wird, das wird auch nicht der Fall sein. Halte ich auch für ausgeschlossen. Was nicht heißt, dass er es gewinnen wird, aber zumindest wird er nicht so geschlagen werden, dass sein rotes Trikot dann weg wäre. Gehen wir dann direkt weiter zu Mittwoch. Genau, Mittwoch ist der Tag. Die Etappe von Saint-Paulé nach Urdax, dann Sarinea. Viele X im Namen, das heißt, wir sind dann im Baskenland. Einfach erschlossen.
Mhm. Ja, eine recht schwierige Etappe. Also so Mittelgebirgsprofil mit, ja, zweimal dritte Kategorie und einmal zweite Kategorie und im Prinzip immer so leicht welliges Terrain. Und wir wissen ja, so Tage nach Zeitfahren, die sind oft ja etwas speziell. Bei der Tour de France haben wir es in diesem Jahr auch gesehen. Danach war die Tourmalet-Etappe und da hatte Geraint Thomas einen schlechten Tag. Also von daher kann man da schon versuchen, offensiv zu fahren.
Aber andererseits ist es ja auch, das ist die eine Sicht der Dinge, die andere Sicht wäre dann aber, es ist für viele Fahrer auch im Prinzip so etwas wie 2 Ruhetage am Stück. Erst der normale Ruhetag, dann Zeitfahren, wo man jetzt vielleicht mit 70% durchkommt oder mit 80% durchkommt, also auch eher so aktives Erholungstraining. Ich kann mir gut vorstellen, dass an dem Tag sich so ein paar Ausreißer diese Etappe schon
mit einem dicken roten Stift
markiert haben.
Kontrollieren wird das keiner von den Favoriten, aber vielleicht, ja, versucht man zumindest mal irgendwie anzutesten. Mhm.
Ja, also ich glaube, dass es da auch wieder so ein Rennen im Rennen vielleicht geben wird. Ne? Also das auf jeden Fall, also oder was heißt auf jeden Fall, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Ausreißer an dem Tag sich das Ding abschießt. Und die Etappe am nächsten Tag nach Bilbao ist sowas, die kann ich, also da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll.
Weil ja, so richtiges Klassikerprofil, also 171,4 Kilometer zu Beginn. Ja, weitestgehend flach die ersten so 90 Kilometer, dann geht's runter in Richtung der Küste und dann im Finale Richtung Bilbao, da gibt's ein paar ordentliche Anstiege, die sind zwar nur kurz, aber dafür ordentlich knackig, also 1,5 Kilometer mit 12,5% beispielsweise. Mhm. Oder dieser letzte Anstieg, der, ja, was sind das so gut, sollen wir so sagen, 8 Kilometer vor Ziel die Kuppe erreicht wird, 2,6 Kilometer mit 10,6% im Schnitt, das sind so typische Dinger von der Baskenlandrundfahrt im Prinzip. Ja, und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch einige Abstände geben wird.
Ja, das kann ich mir auch. Aber auch wieder, würde ich fast auch als Ausreißer-Etappe ansehen.
Also ja, würde ich auch eher sagen, dass da Ausreißer gute Chancen haben.
Weil, ne, da kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist es dann doch zu leicht oder zu, wenn nicht irgendwie was Besonderes mit dem Wetter auch passiert, dann läuft ja auch dann auf den letzten, hier sind es 4 Kilometer oder so bis ins Ziel, wird wahrscheinlich auch wieder viel zusammenlaufen. Und also Mittwoch, Donnerstag könnt ihr euch mal als Ausreißer so ein bisschen schon markieren und dann kommt am Freitag die Etappe. War das wieder so eine Etappe, da kann man sagen,
Ja, das ist eine Bergankunft.
Packt man Energieriegel mehr ins Trikot heute.
Eine hammerschwere Bergetappe. 166,4 Kilometer zwar nur, aber wenn man so guckt, ja gut, ist kein Erstkategorieberg, nur einer der Org-Kategorie, Ehrenkategorie im Prinzip dabei, aber trotzdem nur rauf und runter. Und dieser letzte Anstieg, den hatten wir schon mal bei der Vuelta. Das war damals, wo Denefil, dem der Sieg aberkannt wurde, jetzt nachträglich vor Contador gewann. Und das ist diese Betonrampe mit bis zu 28% zu Los Machucos.
Ja, genau. Ich habe es mir gerade aufgerufen. Ja, das sind 7 Kilometer oder sind ja noch nicht mal ganz. Ne? Also es geht ja eigentlich nur 6 Kilometer hinten, geht es ja nochmal flach raus. Aber das sind 6 Kilometer, wo man echt nur leidet, glaube ich. Mein lieber Scholli.
Ja, und es favorisiert die Kletterer definitiv. Also
ja, vor allem diese 25% Passage, würde ich sagen. Die 2 25% Passagen. Ich korrigiere mich gerade kurz noch schnell. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wer macht das an dem Tag? Das wird dann ein Lopez-Tag, oder?
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Oder vielleicht auch ein Quintana.
Ja. Vielleicht wünsche ich mir mehr Lopez als Quintana, dass ich deswegen sage, Lopez. Aber auf jeden Fall, ja, richtig schwer. Ein Bernal hätte an dem Tag, glaube ich, auch seine Freude. Das ist die Etappe am nächsten Freitag. Wer wird an dem Freitagabend, oder ich weiß ja nicht, wann wir aufnehmen werden, aber wer denkst du, wird am Freitagabend im roten Trikot sein?
Roglic.
Roglic? Noch? Ah ja, klar, vom Zeitfahren noch das. Ich fände es ja interessant, wenn das nicht wäre. Ne? Also ich fände es so im Zuge der gesamten Spannung gut, wenn er nicht allzu viel rausfährt und vielleicht an dem Tag sein Trikot wieder abgeben ist. Also ich prognostiziere jetzt einfach mal wegen der Spannung und so weiter und so fort auch, dass an dem Tag das Primož Roglič das Trikot abgeben wird. Und dann einen verzweifelten Kampf führen wird, es wieder zu bekommen. Das ist so mein Ausblick auf die weitere Etappe. Aber wie oft lag ich schon richtig? Also nicht so oft. Deswegen, das wäre jetzt mein Plan, wie es weitergeht. Ja.
Ja, also die Etappen danach besprechen wir vielleicht dann bei der nächsten Sendung dann noch, weil ja, es sind zwar super spannend, weil ich da Oviedo, da war ich letztes Jahr im Urlaub und da kann ich einiges selbst zu sagen, aber so viel oder weiteres dann dazu in der nächsten Folge.
Ja, bis dahin habe ich das, ich hätte es vergessen und deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten Hörer es auch vergessen hätten, könnten. Ne? Und deswegen machen wir hier an dieser Stelle den Deckel auf die Vuelta bisher und ja, also ich freue mich einfach fantastisch auf das, was kommt. Weil das, was bisher war, hat, finde ich zumindest, sehr viel Freude gemacht. Und ich gehe davon aus, dass sich das nicht ändern wird. Was auch zu Ende gegangen ist heute, ist die Deutschlandtour. Etwas, was wir hier, also ich zumindest gestehe ich das ganz offen, nicht, weil es mich überhaupt nicht interessieren würde, sondern einfach aus Mangel an Aufmerksamkeitszeit, die ich irgendwie so zur Verfügung habe, wirklich nur ganz am Rande verfolgt habe, obwohl das eigentlich Frechheit ist, weil es ist nur unsere Heimattour eigentlich. Aber ich weiß auch nicht, ob der Termin so optimal gewählt ist neben der Vuelta und müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es da nicht was anderes
ist. Aber von dem Teilnehmer oder von dem Fahrerfeld war es ja super. Also wenn du siehst, du hast beispielsweise mit Geraint Thomas, Nibali, 2 Tour de France-Sieger dabei. Und auch so mit Leuten Alaphilippe, Enric Mas, Alexander Christoph, Pascal Ackermann, Cole Brilli, also super Leute.
Total, es gab auch irgendwo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine Übersicht, wo man solche Veranstaltungen im Sinne von so ein paar Tagestouren oder so etwas verglichen hat mit dem Teilnehmerfeld. Also wie viel, keine Ahnung, UCI-Punkte, auf jeden Fall anhand eines irgendeines Indikators und einfach fantastisch besetzt. Also klar. Ich kann auch selber nicht beschreiben, warum das bei mir nicht so die Euphorie auslöst oder ausgelöst hat bisher.
Ich finde, man könnte das Ganze so marketingmäßig noch viel mehr ankurbeln. Also das war mir die Wahrnehmung, also es ist viel zu wenig bei mir davon irgendwie angekommen. Irgendwie so gefühlt am Dienstag oder so ist es mir jetzt mal dann über den Weg gelaufen, dass es dann am Donnerstag anfängt. Also da hätte man ja eigentlich schon viel früher da noch andere Kampagnen, finde ich, fahren müssen. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Name Deine Tour so super ist.
Naja. Über den Namen.
Weil was soll jemand aus Frankreich oder Italien mit Deine Tour anfangen?
Ja, okay. Ja, wahrscheinlich versucht man es erstmal versucht man es erstmal zumindest in Deutschland zu etablieren.
Also das Sportliche, das Rennen an sich war super und diese vier Etappen beziehungsweise diese Etappenprofile, die sahen auch viel leichter aus, als sie eigentlich waren. Also diese erste Etappe von Hannover nach Halberstadt, 167 Kilometer, ja, die war auch schon so grenzwertig, dass da ja, nicht so ein klassischer Massensprint war, sondern die Sprinter sich da ganz, ganz kräftig strecken mussten, um da mitzukommen.
Ja, und das ist ja auch, sag ich mal, nur rund zwei Drittel des Feldes dann gemeinsam angekommen. Wie gesagt, ich habe maximal mal so einen Ausschnitt irgendwo gesehen, aber Pascal Ackermann im Sprint das Ding abgeschossen. Und klar, als Veranstalter freut man sich dann natürlich auch, wenn man die deutschen Fahrer da vorne sieht und dass er einen Alexander Christoph zum Beispiel schlagen kann. Das überrascht sich.
Sondern ja, das war eine ganz, ganz souveräne Angelegenheit für Pascal Ackermann, diese erste Etappe, also da gab es für die anderen gar nichts zu melden.
Ja.
Dass er ja da doch ziemlich auf diese, also bei den, wenn es dann mal schwerer wird, dass er da oft schnell Probleme bekommt.
Mhm. Zweite Etappe ging dann von Marburg nach Göttingen, also vielleicht, ich weiß es nicht. Ich würde echt gerne beschreiben, warum ich das so, ich will nicht sagen kalt lässt, aber so wenig reizt, das ich kann es auch wirklich nicht in Worte fassen, also ich weiß es nicht. Ich wollte gerade eben noch, wo du sagst, mit Promo und so, ne, und die haben ja relativ früh angefangen, also ich weiß noch, in Düsseldorf bei der Tour, da standen schon die ersten Promostände und das war das zwar fürs letzte Jahr dann, aber, also ich glaube schon, dass die an der Basis versucht, viel zu machen, aber irgendwie hebt das nicht ab. Ich weiß noch nicht, warum.
Aber ich glaube, das ist nur so eigentlich für uns so Radsport intern diese Wahrnehmung ziemlich gering ist. Also bei der breiten Bevölkerung wird das schon gut angekommen sein aufgrund der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung und ja, wer also sonst, ich glaube, die Leute gucken halt eher weniger die Vuelta als dann so ein heimisches Rennen.
Ja, was dann vielleicht noch an der eigenen Haustür vorbeifährt und so weiter, ne? Vielleicht ist das auch nochmal, es war ja jetzt auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Plan so ein bisschen in den verschiedenen Regionen Deutschlands zu gehen erst einmal. Ne? Und vielleicht, wenn das Ding jetzt hier durch Köln gefahren wäre oder hier in Düsseldorf vorbeigekommen wäre oder so, ne, vielleicht wäre man dann selber auch noch ein bisschen persönlicher.
Da waren sie ja letztes Jahr.
Ja, habe ich auch nicht mitgekriegt. ne, aber du weißt, was ich meine, ne? Vielleicht bin ich auch ignorant. Vielleicht bin ich auch ein ignoranter Depp.
Ich merke schon, das Rennen muss bei dir erstmal einen gewissen Anklang finden.
Ja, nee, muss ja nicht. Also, ne, die sind auch, die können auch, glaube ich, sehr glücklich sein ohne mich und das ist schon in Ordnung. Ich würde mich ja freuen, dass es irgendwann auf einem dem deutschen Markt, den deutschen Fahrern und deutschen Publikum auch angemessenen Niveau im Sinne von der Wahrnehmung.
Ich würde mir vor allem wünschen, dass es jetzt vielleicht irgendwie Nachahmer oder ja, in einem großen Konzern vielleicht irgendwie einen Manager gibt, der radsportaffin ist und der sieht, dass das gut läuft und vielleicht sich dazu berufen fühlt, andere Radrennen in Deutschland ins Leben zu rufen.
Ja, da habe ich heute auch noch irgendwo einen Artikel, es haben mir vorbeigeflogen, dass die ganzen Rennen, auch die kleineren, alle zurückgehen, also mehrere Prozent, 12%.
Das Entscheidende ist ja immer, dass du eine Fernsehübertragung bekommst. Damit hast du ja schon 90% der Sache gewonnen. Also wenn du das garantieren kannst, dann holst du auch ganz schnell Sponsoren irgendwie an Land und ich denke, das wäre auch machbar. Also das ist ein billiges Recht, was du einkaufen kannst und ja.
Das ist dein Fachgebiet. Da kenne ich mich zu wenig mit aus. Da wirst du aber mit Sicherheit recht haben. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Achso, hier. Ja, Etappe 2 dann jetzt, dann von Marburg nach Göttingen und das war schon so ein Klassikerprofil. Im Finale, da ging es diesen Anstieg zur hohen Sonne aus Göttingen raus. 1,3 Kilometer mit 5,5% und das war ja so eine Schlussrunde. Und ja, da hat er einfach mal der Remco Evenepoel so 100 Kilometer vor Ziel angegriffen und dieses ganze Rennen extrem verrückt gemacht. Und ja, ich hätte selbst nicht gedacht, dass Alexander Kristoff da über diese Wellen mit drüber kommt und das Ding am Ende im Sprint abschießen kann.
Aber Evenepoel auch, sieht man, wie viel Spaß wir an diesem Fahrer wohl haben werden, ne, dass der einfach sowas mal versucht oder auch macht oder zum Glück dann auch die Freiheit davon bekommt. Schönes Ding. Also kann man wieder nur sagen, einer, an dem wir Freude haben werden. Und ich habe
Ja.
aus
Und zwischendrin musste er ja noch eine ganz brenzlige Situation überstehen. Da ist ein Zuschauer mit einem Hollandrad einfach über einen Zebrastreifen gefahren in so einer Linkskurve und ja, hätte den Remco Evenepoel fast abgeräumt.
Ja, aber auch da ganz schnell reagiert, rechts vorbei und alles war gut. Was ich gerade noch sagen wollte, ich habe aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen auch dieser Anstieg hier, wie hieß das, zur Sonne hoch oder
Hohe Sonne
hohe
heißt da,
Sonne, ja,
glaube
genau.
ich.
Da einer unserer Hörer war da auch unterwegs, habe ich Bilder von gesehen. Und das scheint auch wirklich von der Gegend her sehr, sehr schön zu sein. Möchte ich noch ergänzen, dass auch ein anderer Hörer und einmal hier auch schon als Gast gewesener, sehr, sehr netter Mensch, einmal im Jahr diese Veranstaltung Thüringen erfahren, wie sagt man das, einberufen hat, initiiert
Ins
hat,
Leben gerufen.
ins Leben gerufen, genau. Thüringen erfahren, der gute Frank. Und da gibt es jetzt auch den Termin für kommendes Jahr. Also im Prinzip sowas wie eine selbst, also angefangene, ja, so eine Veranstaltung ausgerufen, ne? Also irgendwie selbst organisiert, jeder fährt selber und er gibt nur die Strecke vor. Und da geht es auch um Thüringen und da geht es im nächsten Jahr auch über diesen Berg. Und ja, es muss wohl landschaftlich eine sehr schöne Gegend sein. Selber noch nicht mitgefahren, aber möchte ich immer wieder bewerben.
Wobei Göttingen ja in Niedersachsen noch ist.
Du, Geografie habe ich schon noch nie behauptet, dass ich da auch nur im Ansatz Ahnung von habe.
Aber daran sieht man ja auch, dass es eine Marktlücke ist, also für diese ganzen Städte so ein bisschen Tourismuswerbung zu betreiben,
Total.
was sie sonst, wozu sie eigentlich sonst nicht die Möglichkeit bei so einem breiten Publikum haben.
Total. Also das denke ich, man muss auch deren Ziel sein. Oder deren Motivation sein in dem Fall.
Ja, aber um aufs Sportliche zurückzukommen, ja, Sonny Colbrelli hat sich da in diesem Sprint so ein bisschen von Alexander Kristoff düpieren lassen, und ein bisschen zu früh rausgefahren, sodass Kristoff das Ding am Ende gewinnen konnte. Und er ist ja so eine Art, ja, wie soll man sagen,
Ich wollte gerade
Deutschland-Spezialist.
sagen, ja.
Viermal hat er das Rennen in Frankfurt gewonnen und jetzt dann auch seine Etappe bei der Deutschlandtour geholt.
Dritte Etappe Göttingen-Eisenach vom gestrigen Samstag. Kann man aufs Tableau gucken und weiß dann schon direkt, was Sache ist. Das war eine Ausreißergeschichte, die dann sich entschieden hat zwischen Kaspar Asgreen und Jasper Stuyven. Und ja, da hat der Quickstep-Fahrer die Nase vorn gehabt und hat sich das geholt.
Ja, da müssen wir uns auch korrigieren. Die hohe Sonne natürlich auf dieser Etappe. Der Anstieg in Göttingen war ein anderer und ja, dementsprechend
Stimmt,
jetzt
hier
auf
sehe ich es
die
auch. Ich habe dir einfach
auf
geglaubt. Ich glaube dir einfach zu viel. Aber das hätte mich geografisch auch gewundert, wenn bei Thüringen erleben, wenn das dann in Niedersachsen. Na gut,
Ja,
du hast es
aber ich
zu
glaube
besorgt
auch
gebracht.
Am Eisenach, da sind sie da auch an, wie heißt die, diese Burg, die Wartburg, wo sie da vorbeigefahren sind. Ja, dementsprechend auch sehr hügeliges Gelände auf der Etappe, wieder so ein Klassiker-Finale. Ja, wie soll man sagen? Kaspar Asgreen und Jasper Stuyven, die haben sich aus einer kleinen Gruppe, die da zum Schluss noch übrig war, absetzen können und ja, einer holt die Etappe, einer das Trikot.
Dann weiterhin, also Gesamtklassement, um es mal kurz, Jasper Stuyven vor Colbrelli, Lutsenko, Lampert, Hirschi, Ulissi, also schon Namen, die man schon mal gehört hat, kann man nicht anders sagen. Und am letzten Tag war es dann so, Eisenach nach Erfurt, dass ja, sich im Sprint Colbrelli den Tagessieg geholt hat. Und Jasper Stuyven diese 3 Sekunden dann verteidigt hat, indem er einfach mit in der Gruppe drin war mit Colbrelli, und somit das Niedertrikot an ihn ging. Also ein einfacher letzter Etappentag für ihn. Und ja,
Ja, es war auch schon nochmal ordentlich schwierig im Etappenfinale in Erfurt drin, aber letzten Endes dann doch hat Colbrelli da seine Klassikerfestigkeit bewiesen, wobei die ja zwischendurch sind sie ja sogar mal da quer durch den Thüringer Wald, also durch Oberhof und so diese Gegend gefahren.
Wenn du das sagst, wird das stimmen. Wie gesagt, Geografie ist wirklich eines meiner schlechtesten Gebiete, aber ich sehe es hier auf der Karte, ja, Oberhof, Gutberg, Neuaspern, also da war man weit unterwegs und da, ich glaube, da hätte man vielleicht dann noch den einen oder anderen Hügel mehr einbauen können.
Wenn ich mir das definitiv, sehe. Ja, aber man will das ja auch nicht zu schwer machen. Wobei, auf der anderen Seite hat man wahrscheinlich bei der Planung so damit gerechnet, dass vielleicht ein Maximilian Schachmann da in Hochform mit dabei ist und es wäre halt gefundenes Fressen für ihn gewesen. Gut, jetzt war es andersrum so, dass ein Emanuel Buchmann dabei war und da wäre es vielleicht besser gewesen, wäre man irgendwo, keine Ahnung, nach Berchtesgaden oder so gefahren.
Ja, Mai, weißt du vorher nicht und man sollte, ich finde mal, man sollte seine Strecke auch nicht unbedingt von den Fahrern, die potenziell starten, abhängig machen.
Wobei mir da hier natürlich einige fiese Anstiege einfallen würden, die man da einbauen könnte.
Ich sage ja immer, die sollten die Streckenplanung dir mal in die Hand geben, dann wird das eh alles anders, ganz anders aussehen. Wo waren wir? Ja, das war die Deutschlandtour. Glückwunsch dann zum verdienten Sieger Stabar, der sich das Ding abgeschossen hat und insgesamt, wie du schon sagst, ne, in der Öffentlichkeit vielleicht mehr wahrgenommen als bei den Spezialisten und das ist ja aber dann eigentlich auch das Wichtigere und ich hoffe, dass sich das etablieren wird.
Du meintest Stuyven.
Bitte?
Stuyven.
Ja, was habe ich gesagt? Stabar? Nee, ich meinte ja. Stuyven. Entschuldigung. Jetzt haben wir beide einen Bock geschossen. aber dass sich diese Rundfahrt etablieren wird und ja, dann auch vielleicht irgendwann mal zu einer Woche wird und dann vielleicht, warum auch immer, ja, die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat. Also das würde mich sehr freuen.
Ich fand es auch recht angenehm, Marcel Kittel als Co-Kommentator zu hören.
Das habe ich gar nicht. Ist das eine Runde, also nee, gar nicht gehört, ist das eine Aufgabe, wo du ihn siehst dann?
Ja, durchaus. Also er hat mir da durchaus imponiert und das Wichtigste ist, er kennt die Fahrer und kann auch so zum Sportlichen sehr viel erzählen und hat auch eine recht angenehme Stimme, der man dazu hören kann. Mhm. Ja, und er war auch, glaube ich, jetzt am Samstag auch noch, hatte so einen Auftritt im Sportstudio.
Ah, okay. Also klar, also dass ich ihm jetzt durchaus zutraue, dass er viel zu erzählen hat und so weiter und so fort, gar keine Frage, auf gar keinen Fall. Aber Zweifel daran habe ich, daran Zweifel. Aber naja, man muss halt, ne, also ich denke an so manche Fußballer-Interviews oder auch andere Sportler, ne, das gehört ja auch ein bisschen was zu, das rüberzubringen und erzählen zu können. Und auch so eine Kommentatorenrolle über mehrere Stunden am Mikrofon da an der Stelle. Das ist ja auch keine leichte Aufgabe. Insofern, ja, also schön. Also würde mich freuen, wenn er uns so noch ein bisschen erhalten bleibt. Und so dann vielleicht auch, wie soll man sagen, ja, sowas bekommt, wo er eine Erfüllung drin findet, neben seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften.
Finde ich. Ja, das sollte er jetzt vielleicht erstmal fertig machen und dann hat er.
Er hat ja noch angefangen, oder?
Nee, er fängt ja jetzt erst an, aber so ein Studium, das weißt du ja selbst, das ist ratzfatz rum.
Ja, ja, klar. Gut, dann war das unsere kleine Tour zur Sonntagsausgabe heute, oder? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Nö. Und wenn wir was vergessen haben, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was rüberbringen können von der Welt. Ich weiß gar nicht, so kurz haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen, aber noch ein Stündchen. Versucht das jetzt noch schnellstmöglich anzubringen, damit ihr gut in die neue Woche startet. Und möchte mich bedanken. Wir haben diese Woche einmal mal 2 Stunden Auphonic-Zeit geschenkt bekommen. Fantastisch. Die quasi die Sendung heute und die nächste gehen auf dich sozusagen. Anonymer Spender. Bedanke mich aber auch bei allen anderen Spenden und bei Patreon-Spenden über PayPal oder noch am besten über den Amazon-Link, dann kostet es euch nichts und bringt uns ein bisschen was. Vielen, vielen Dank an jeder Stelle. Dir danke, Thomas.
Ich danke auch.
Dir noch eine tolle Vuelta, also dass du genauso viel Spaß weiterhin hast wie bisher. Und das wünsche ich mir auch, weil es macht einfach gerade im Moment sehr viel Spaß. Und ja, habt eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.